Ich habe einen Ausschlag.
Ich habe auch einen Ausschlag.
Sein Sofa in den großen Gerichtssaal gestellt und nimmt von dort für euch die Folge 362 auf. Wir besprechen für euch den Film The Judge. Mit mir hier die Rechtsanwältin Claudia Nördinger.
Sehr wohl. Und der alte Richter Stefan Giesbert.
Hallo. Liebe Hörer, ihr seid dabei bei einer Premiere. Heute nehmen nämlich Claudia und ich zum ersten Mal über Skype auf. Und ja. Ich muss sagen, also das, was bei mir von dir hier ankommt, klingt sehr, sehr gut. Ich hoffe einfach mal, dass wir das auch alles aufgenommen kriegen, was wir hier so.
Genau, es ist natürlich ein schwacher Trost, wenn wir uns jetzt irgendwie nett unterhalten und am Schluss klingt es dann für die Hörer trotzdem scheiße. Aber ja, dann müsst ihr uns einfach glauben, dass es bei uns ganz toll war.
Die Sendung, ich finde sie ja jetzt schon großartig und sie läuft erst seit 30 Sekunden.
Fantastisch. Ja. Ich bin auch begeistert.
Du warst in der Sneak vor ein paar Tagen, Wochen?
Ja, ich war vor 2 Wochen oder sowas in der Sneak. Deswegen ist der Sneak-Film jetzt auch schon angelaufen. Wie du schon gesagt hast, handelt es sich um The Judge. In der Hauptrolle Robert Downey Jr.
Oh.
Und der spielt so einen Hotshot-Anwalt in Chicago, wo schon gleich am Anfang wird er eben so eingeführt, dass uns klar ist, er übernimmt eigentlich nur Fälle, wo der Angeklagte schuldig ist, weil mit denen eben entsprechend viel Geld zu verdienen ist und er ist sehr, sehr erfolgreich.
Und das heißt, er haut Schuldige raus.
Ja, genau. Das ist seine Aufgabe. Und er bekommt die Mitteilung, dass seine Mutter gestorben ist und deswegen fährt er zurück in die Heimat nach Indiana, wo sein Vater mit seinen beiden Brüdern lebt. Und sein Vater, finden wir dann schnell raus, ist selbst Richter. Und wir sehen auch, dass die beiden ein sehr, sehr kompliziertes, schwieriges Verhältnis zueinander haben. Und ja, wir sehen eben auch so, wie die Brüder so, sagen wir, unterschiedliche Rollen übernehmen in diesem Gefüge. Und das ist natürlich ein ganz klassisches Zurück nach Hause, zurück in die Provinz, eben auch konfrontiert sein mit Dingen aus der Vergangenheit. Und es geht einerseits eben um das Aufrollen der Beziehung, vor allen Dingen der Vater-Sohn-Beziehung und auch eben, naja, sagen wir, das Ausarbeiten von bestimmten Spannungen, die es da schon immer gab. Und dann andererseits geht es auch um einen Rechtsfall, in den Robert Downey Jr. dann eben zu Hause sich auf einmal verwickelt findet oder wo er dann auf einmal als Anwalt an den Start gehen muss. Und diese Ebenen sind miteinander verstrickt. Also es ist sowohl, es gibt eben sowohl ein bisschen diese Gerichtsdrama-Ebene als auch die Familienebene.
Ah, okay, das heißt, er ist wieder, also er muss wieder seinen üblichen Fall machen.
Ja, es geht ein bisschen darum, dass er eben, also es hat, der Film beschäftigt sich auch mit so moralischen Fragen. Es geht schon darum, dass er eben im Prinzip in seiner Anwaltskarriere in den letzten Jahren mehr oder weniger sein moralisches Empfinden komplett abgestellt hat und ja nur versucht hat, der Schlauste zu sein, um irgendwie seine schuldigen Klienten rauszuhauen. Und er findet sich jetzt eben in der Situation wieder, wo in gewisser Weise genau diese Fähigkeiten gefragt sind, aber die Motivationen doch andere sind. Also es ist so eine ganz klassische Geschichte von, dass er sich selbst in Frage stellt oder dass eben er damit konfrontiert wird, ja, was das bedeutet, was er tut im Prinzip.
Okay.
Jo. Also darstellerisch durchaus stark, würde ich sagen. Sein Vater wird gespielt von Robert Duvall. Und
den müsste ich auch kennen, oder? Also der Name kommt mir so bekannt vor.
Ja, es ist so eine dieser knorzigen Alten, die heute häufig in Filmen dann irgendwie so den Einsilbigen geben.
Das ist ja das Schöne, ich kann das jetzt mal gerade live googeln und dann könnt ihr hören, wie ich mich darüber freue, wenn ich Robert Duvall. Ach, guck dir das an. Der hat beim Godfather, der mag ich gerne.
Also auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht.
Und mich erinnert er ein bisschen, also jetzt in dem Foto, was ich da gerade sehe, ein bisschen an Kat Fröbe.
Ich finde sehr entfernte Ähnlichkeit. Und ein Bruder wird gespielt von Vincent D'Onofrio, der echt schlimm aussieht. Mein Gott, den fand ich mal so heiß in den 90ern. Und dann trifft Robert Downey Jr. noch auf so eine, ja, seine Jugendliebe, die wird gespielt von Vera Farmiga. Also doch einige relativ bekannte Schauspieler, die da auftauchen, die finde ich auch sehr gut sind. Also auf jeden Fall gute Darsteller.
Dax Shepard spielt auch mit, habe ich gerade gesehen.
Dax Shepard spielt auch mit, in einer sehr ungewöhnlichen Rolle für ihn.
Ja. Weiß jeder, wahrscheinlich wissen alle, warum wir uns da so drüber freuen, oder? Ja.
Weil er mit Veronica Mars verheiratet ist?
Ja. Der hat ja so ein Kind.
Ja, kommt das zweite jetzt schon.
Echt?
Ja, die ist auch wieder schwanger.
Eieiei, das geht ja ganz schnell. Die war ja gefühlt nur 6 Wochen schwanger, bis das Kind da war. Und dann 4 Wochen später ist sie wieder schwanger. Mann.
Ja, die muss ja ihr Kind ganz schnell noch vor Veronica Mars drehen, auf die Welt bringen. Und naja, ist ja natürlich jetzt auch schon über ein Jahr her, deswegen kommt jetzt das zweite nach.
Ja.
Jo, also darstellerisch finde ich ziemlich stark. Der Film also ist auf jeden Fall sehr abhängig davon, dass Robert Downey Jr. seine Rolle sehr, sehr gut spielt und man ihm das auch einfach abnimmt, dieses Schleimige in gewisser Weise und Überhebliche und auch eben die Tatsache, dass diese Art von Mann mit dieser Art von Karriere, dass sobald er zurück in seine Ursprungsfamilie geht, dass das eben einerseits für Reibung sorgt, andererseits wir dort aber auch eben Ansätze finden, die erklären, warum er so geworden ist. Also das ist eigentlich,
okay.
Also ich sage das jetzt schon zum dritten Mal, es ist sehr klassisch in gewisser Weise. Viele.
Ist das so ein, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. so eine Art Kammerspiel oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, Kammerspiel ist es deswegen, also es könnte ein Kammerspiel sein, wenn man einzelne der Handlungsstandorte sich anschaut. Sagen wir die Familie und das Gericht und so. Allerdings ein Problem des Filmes für mich ist, dass er einfach viel zu viele unterschiedliche Geschichten erzählt. Zum Beispiel diese Sache mit der Jugendliebe und so. Es ist einfach so, du hast das Gefühl, dass der Film einfach zu viele Seitenstränge bedienen möchte. Und, und viele davon sind eigentlich überhaupt nicht notwendig für das, was so interessant an dem Film ist. Also das, ich finde, das Beste an dem Film ist eben diese schwierige Beziehung zwischen Robert Downey Jr. und Robert Duvall und die Verstrickung von dieser Ebene dann auch mit dem Gerichtsdrama. Das ist schon so der Kern des Films. Es geht sehr viel auch darum, um diese Frage, du hast diesen dominierenden, bestimmenden Vater, der jetzt eben aber einfach alt wird. Und die Frage ist, wie gehst du damit um und so. Also da finde ich, ist doch einiges Interessantes in dem Film. Aber dann hat man immer wieder Szenen, wo man sich wirklich fragt, wofür sind die da? Oder die führen eigentlich von der zentralen Handlung weg. Und der Film ist dadurch auch zu lang. Also er ist 140 Minuten, 141 Minuten lang. Und das fühlt sich auch deutlich zu lang an. Also eigentlich finde ich, dass wenn man ihn auf 95 Minuten runtergestutzt hätte, dann wäre mit Sicherheit der sehr viel bessere Film.
Okay.
Na.
Schade.
Also zu viel Ballast. Er ist auch ansonsten, er ist sehr konventionell. Also es ist sehr weniges an dem Film ist überraschend an der Handlung oder an dem, wie die Personen sich dann verhalten oder entwickeln oder so. Das ist schon, also das entspricht eben Genrekonventionen von vergleichbaren Geschichten. Was ich aber an sich noch nicht so schlimm finde. Finde ich nicht so schlimm, wenn eben die Charaktere glaubwürdig sind und du dich irgendwie für sie interessierst und so. Aber ja, er ist einfach dann, der Film ist insgesamt einfach doch zu zerfasert und so ein bisschen unentschlossen, um richtig richtig überzeugend zu sein.
Okay, ja, schade.
Also ich fand ihn nicht ganz schlecht. Es gibt durchaus ein paar ganz interessante Ansätze, aber richtig empfehlen würde ich ihn eigentlich auch nicht. Also wenn man Robert Downey Jr. sehr gerne sieht, dann ja.
Okay, klingt wieder nach so einem Film, den du nochmal nachschneiden müsstest. Da haben wir jetzt mittlerweile ja ein ganzes Projekt, was du.
Ja, in diesem Fall ist es eben wirklich so, es ist einfach zu lang und du kannst sehr viel rausschneiden. Das dürfte nicht so schwierig sein.
Ja, aber es ist halt die Frage, weißt du, wenn du sagst, dass da irgendwie 5 Geschichten angerissen werden und die sind, das ist einfach irgendwann zu viel, wenn man da eben schon was rausschneidet und sagt, okay, ja gut, Geschichte XY nehmen wir komplett weg, also das Verhältnis, weiß ich nicht, wenn man die Jugendliebe oder so, die du vorhin angesprochen hast, wenn man die einfach komplett rausnehmen würde oder irgend sowas.
Also die Jugend.
Einfach dadurch.
Ja, genau.
Es komprimiert kriegt.
Ja. Also die Jugendliebe ist so, da habe ich so das Gefühl, das würde vollkommen ausreichen, wenn man die in 2 kurzen Szenen mal so andeutet. Aber es reicht ja noch nicht mal aus, dass es viel mehr Szenen mit ihr gibt, sondern es gibt dann noch Szenen mit ihrer Tochter und ach, Gott weiß was. Es ist wirklich so, das braucht kein Mensch. Es führt auch so weit weg von der eigentlichen Kernhandlung. Ja. Also irgendwie beim Drehbuch sind da ein paar Dinge ein bisschen außer Kontrolle geraten. Also ja, ich würde sagen, so durchwachsene, naja, da ich Robert Downey Jr. wirklich sehr gut finde, durchwachsene 7 Punkte.
Okay.
Also ich habe ihn nicht ungern gesehen. Ich fand einiges schon gut daran. Ich würde auf jeden Fall sagen, er ist sehr konventionell. Wenn einen das stört, dann würde man ihn wahrscheinlich noch mal schlechter bewerten. Ja.
Okay. Ja gut, aber da waren ja die Hälfte der Punkte fast für Robert Downey Jr., oder?
Ja, und Robert Duvall und so. Also die Darsteller sind wirklich gut, finde ich.
Okay.
Und es gibt so ein paar Szenen, die eben zwischen den beiden sich abspielen, die ich auch als sehr überzeugend empfunden habe für eben dieses Thema, eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Und wie die sich dann in dem Moment verändert, wo eben, sagen wir so, das Mächteverhältnis ganz anders wird. Weil du hast eben früher diesen ganz strengen Vater gehabt, der immer the judge war, also immer der so quasi die Regeln bestimmt hat und von dem alles abhängig war, was Robert Downey Jr. in seiner Jugend eben erfahren hat und wonach er sich auch orientiert hat, woran er sich orientiert hat. Und der wird eben jetzt einfach alt und er ist jetzt auf einmal in einer Situation, wo er zum Beispiel möglicherweise auch Hilfe braucht und so. Und dann ist die Figur, die von Robert Downey Jr. gespielt wird, ja nicht unbedingt eine Figur, von der wir erwarten würden, dass es besonders intuitiv für ihn ist, in dieser Rolle zu sein, jemanden zu unterstützen oder irgendwie sich auf die Seite von jemandem zu stellen, der schwach ist oder so. Ja. Jo, also ein paar interessante Ansätze, okay, ja, aber kein ganz guter Film für mich.
Schade, klingt echt so genau eben, was du sagst, nach guten Ansätzen. Was ich auch gerne angeschaut hätte, aber jetzt, glaube ich, gar keine Lust mehr habe, das groß anzuschauen.
Naja, immerhin habe ich noch 7 Punkte gegeben. Es sagt ja immer noch aus, kann man schon anschauen.
Ja, aber ich lese ja da nicht deine Punkte, sondern ich höre dir ja zu.
Tja, das ist der Fehler wahrscheinlich.
Okay. Bist du jetzt mit dem ersten Film fertig? Ach so, nee, Entschuldigung, ich habe zugehört.
Ja, ich bin durch mit dem ersten Film.
Okay. Ich habe in der letzten Woche leider gar keinen Film geschaut.
Und jetzt in diesem Moment halte ich dich gerade davon ab, den Tatort zu sehen.
Es ist nur ein Polizeiruf und irgendwie.
Ah, okay.
Ja, ist nicht so.
Es ist nur ein Polizeiruf.
Ja, ich hatte aber auch nicht so viel Lust. Und heute Abend kommt aber noch ein hoffentlich großartiges Footballspiel, was ich noch schauen werde. Ah. Um 10. Ja. Die Denver Broncos mit einem der Quarterback-Stars der letzten Jahre gegen die New England Patriots mit einem anderen Quarterback-Star der letzten Jahre. So, beide sind in ihren letzten Saisons, wobei der von New England wahrscheinlich noch ein paar mehr macht, aber der andere, ich glaube nicht, dass er noch viel macht. Ja.
Jo.
Und bei New England spielt auch noch ein Deutscher mit. Da schaut man immer noch mal genauer hin. Oder lieber. Also mir geht es so. Ich freue mich immer, wenn ein Team spielt, wo ich weiß so, ey, da spielt ein Deutscher mit. Guckt man immer, wie er auf dem Feld ist. Aber das ist ja natürlich sehr schnelle Haufenbildung und dann ist immer wieder schwer zu sehen, wo der denn wieder war, wie gut er war. Wenn er nicht auffällt, war er meistens ganz gut, weil die sind halt immer nur so Linemen, also so, muss auf die Linie aufpassen. Und er fällt halt auf, wenn jemand durchkommt und den Quarterback umhaut oder er eben nicht durchkommt, um den anderen Quarterback umzuhauen, je nachdem, auf welcher Position die spielen. Ja.
Ja, das, damals, als die WM, die Fußball-WM in Deutschland war, waren wir ja während der Gruppenphase oder so, waren wir in Istanbul und da ist uns aufgefallen, dass eben alle dort in der Stadt top informiert waren, welche Spieler aus anderen Ländern irgendwelche türkischen Vorfahren haben oder so, weil die Türkei eben nicht dabei war. Die hatten dann eben so, beim deutschen Team war es noch relativ einfach oder so, aber sie wussten eben immer ganz genau, irgendwie hat eine Oma, die aus der Türkei kommt und so.
Wie cool.
Man muss sich dann eben wirklich die Leute suchen, die man unterstützen kann.
Ja, genau. Ja. Ja, das einzig konsumierende mediale Ereignis, was ich mitgemacht habe, ich war auf einem Konzert von John Legend.
Aha.
Weiß nicht, sagt dir das was?
Ich glaube, ich weiß, wer es ist, aber ich könnte mich auch täuschen.
So bisschen soulig, bisschen schmusepoppig und so weiter. Allerdings, der hat eine Live-Platte gemacht vor ein paar Jahren aus Philadelphia. Und diese Live-Platte habe ich mit meinem Cousin zusammen immer gehört, wenn wir bei mir an der Bar ein Getränk hatten.
Aha.
Oder vier. Und das ist irgendwie so, und das läuft auch meistens, wenn ich irgendwie Partys habe. Du hast das bestimmt auch schon ein, zwei, dreimal gehört. Weil ich es halt dann doch sehr gerne als gute Bar-Hintergrundmusik laufen lasse. Meistens ist es dann oft so laut, dass man es gar nicht richtig hört, aber gerade wenn man zu zweit das hört. Und deswegen, es war irgendwie so schön, dass der eben kam und er hat dann halt, ich glaube, zwei Drittel des Konzertes waren halt Lieder von genau dieser Live-Platte und der Rest war irgendwie vom neuen Album oder was ganz Altes. Und das war irgendwie cool. So, du sitzt in diesem Konzert und du hörst es und denkst dir so, ja, genau, ich schmecke Bourbon. So schmeckt das und so. Ja, war ein gutes Konzert, also hat sich echt gelohnt.
Schön.
Ja, wir sind halt natürlich ein bisschen aufgekommen. Wir hatten noch meine Tante dabei, die unheimlich gerne auf Live-Konzerte geht und der es eigentlich fast egal ist, auf was sie geht.
Hm.
Also so, ja, was, du gehst auf ein Konzert? Ja, darf ich mitkommen? So, ja, okay, cool. Und die fand es auch super. Es war eine lustige Kombination, so ein Konzert, wo fast nur Mädels oder Mädelsgruppen waren oder Pärchen. Und dann kommen wir beide mit meiner Tante, die jetzt 66 ist. Also, so.
Ja. So was kann man doch nicht sagen, Stefan.
Wieso? Kennt ja keiner.
Okay.
Ja.
Genehmigt.
So war das. Ja. Aber du hast noch.
Vorgestern in der Oper.
Oh.
Ja, ich war nach längerer Zeit mal wieder. Das war noch eine verspätete Einlösung eines Geburtstagsgutscheins von meinen Eltern. Und es gab die Entführung aus dem Sarai von Mozart, eine meiner Lieblingsopern, die ich auch schon öfter gesehen habe.
Okay.
Und der Marc geht ja nicht gerne in die Oper. Deswegen gehe ich heutzutage nur noch ganz, ganz selten in die Oper.
Mhm.
Aber es war sehr schön. Wobei das sängerisch, sagen wir, war es ein bisschen durchmischt. Okay. Aber die Inszenierung war sehr schön und die Musik war natürlich toll. Und wie wir alle spätestens seit dem Amadeus-Film wissen, ist es ja so, dass eine Mozart-Oper auch mittelmäßige Sänger nicht verhunzen können. Deswegen...
Das ist ein bisschen gemein.
Nee, so schlecht wahnsinnig, aber es war eben so, dass die beiden Hauptrollen, also die weibliche Hauptrolle, der hat man halt in den sehr schwierigen Teilen die Anstrengung schon ziemlich angehört. Also sie hat das halt nicht souverän gesungen, sondern du hattest so das Gefühl, sie kriegt das gerade so hin. Und das stört natürlich schon etwas. Und die männliche Hauptfigur, der hat zwar gut gesungen, allerdings in den gesprochenen Passagen hörte sich sein Deutsch so schlecht an, dass man das Gefühl hatte, er versteht gar nicht, was er sagt. Was mich sehr gewundert hat, weil ich eben dachte, dass im Opernfach es nach wie vor so ist, dass Deutsch und Italienisch einfach zur Grundausstattung gehören. Aber es klang eben einfach nicht wie eine Sprache, die er versteht. Es klang wie auswendig gelernt, rein nach Klang oder so. Und das ist dann natürlich, wenn du dann eine Unterhaltung hast, und das Schlimme war dann zum Teil, war das bei anderen Nebendarstellern auch so. Also da hatten wir irgendwie eben einen Finnen und eine Russin und so weiter. Und wenn die dann miteinander reden, dann ist die ganze Unterhaltung ist so zerhackt, weil sich nichts davon eben wirklich, also ich habe nichts gegen Akzent, aber es ist eben so, nichts davon klingt wirklich wie eine Unterhaltung.
Ja, das ist schade.
Und es war dann so ein bisschen anstrengend.
Ja.
Aber sehr schöne Inszenierung. Okay. Ja, aber ich habe auch noch einen Film, natürlich.
Ich wollte noch kurz fragen, in welcher Oper du warst.
Also in der Frankfurter natürlich.
Weiß ich nicht, vielleicht fährst du ja umher.
Nee, die Frankfurter Oper ist ja auch wirklich gut. Also eigentlich, wenn man sich für Oper interessiert und hier am Platz ist, dann gibt es absolut keinen Grund, woanders hinzufahren notwendigerweise. Also außer man ist Wagner-Fan und möchte unbedingt nach Bayreuth oder so.
Okay, aber, gut, da muss man. Ja.
Aber die Frankfurter Oper ist an sich sehr, sehr gut. Aber ja, man hat eben trotzdem nicht immer Glück. Und klar, Sänger sind auch nicht jeden Tag gleich gut. Das ist natürlich auch klar. Deswegen.
Ja gut, das ist ja das Spannende an so live echten Shows. Sonst kann man sich auch den Film angucken. Also im übertragenen Sinn. Sonst könnte man es ja einmal mit perfekten Leuten an 5 Tagen perfekt abfilmen und dann hat man es. Und dann kann man sich es immer wieder angucken.
Klar, gibt's ja auch. Aber ja, eben das natürlich.
Möchte man ja nicht.
Ist natürlich das Spannende. Und ich meine, gerade bei diesen Arien, die eben, gerade wenn du das Stück gut kennst und du weißt, dass jetzt sehr schwierig was kommt, dann ist natürlich auch so im Publikum schon so eine positive Anspannung mit den Sängern, weil man sich natürlich einerseits freut, aber andererseits auch so ein bisschen nervös ist und denkt, okay, wenn das jetzt nicht toll wird, dann ist es natürlich ein bisschen enttäuschend.
Okay. Das ist halt,
man fiebert dann so ein bisschen mit. Und wenn du dann eben so das Gefühl hast, okay, sie kiekst das gerade so raus, aber es ist auch keine Luft mehr dabei, um irgendwie dem ein bisschen Ausdruck zu verleihen, dann ja. Naja.
Ich lese den Blog von einer Freundin von mir, die schreibt unter Theaternomadin, glaube ich, .de/com irgendwie, findet man dann auf WordPress. Und die fährt immer umher in der Republik und geht in diverse Opern und Theateraufführungen und hier und da und schreibt dann eben ihre sehr subjektiven, sehr persönlichen Eindrücke. Die hat Theaterregie, glaube ich, studiert. Jetzt arbeitet sie wieder irgendwo an einem Stück und macht dann wieder, reist dann wieder zu Opern und hört die einfach an und so weiter.
Schön.
Ja, das ist immer, finde ich immer spannend, weil ich glaube, ich war noch einmal vielleicht in der Oper bisher. Vielleicht zweimal, ich weiß nicht genau. Aber ich finde es irgendwie spannend, aber irgendwie habe ich es noch nie so geschafft, dann nochmal jetzt in letzter Zeit bewusst hinzugehen.
Ja.
Da denke ich mir immer so, wenn ich dann von ihr irgendwas lese, so Mensch, jetzt war sie in Wiesbaden, hat sich das angeguckt, da könnte ich eigentlich auch mal hingehen und mir das angucken. Aber also da war es dann kein Oper, sondern Theater, aber irgendwie, ja, dann kommt dies und jenes und so und zack.
Ja. Ich gehe wirklich schon sehr gerne in die Oper, aber es ist natürlich schon teuer. Und,
Kostet sowas, so eine Karte?
Also wir saßen jetzt relativ gut und ich meine, gut, wir sind natürlich jetzt schon eine Weile keine Studenten mehr und dann kostet die Karte so 70 Euro oder so.
Oh.
Und das ist jetzt natürlich nicht, um öfter mal zu gehen. Ich meine, wenn du so ein Opern-Abo hast, so ein Spielzeit-Abo, wo du dann irgendwie 4 oder 5 Aufführungen hast, dann kommt es schon ein ganzes Stück günstiger. Und das hatte ich hier früher auch mal, aber gut, wenn du einen Partner hast, der gar keine Lust auf Oper hat, dann, und jetzt nicht gerade irgendjemand anderen im Freundeskreis, der sagt, na klar, dann machen wir das zusammen, dann macht man es eher auch nicht. Also ich bin tatsächlich 2 Spielzeiten auch, habe ich alleine Opernabo so gemacht, aber ein bisschen traurig fand ich das dann schon, erst recht, weil im Opernabo es so ist, dass du immer mit den gleichen Leuten, es sitzen immer die gleichen Leute neben dir und wenn du dann immer die eine Person bist, die da irgendwie so alleine hinmarschiert, ich hatte dann irgendwie sogar ein Buch meistens dabei und habe dann in der Pause gelesen oder so. Finde ich auch nicht so schön. Es passt eigentlich zu der Frage, die wir schon mal hatten, ob wir alleine ins Kino gehen. Also alleine in die Oper gehen, finde ich auch ein bisschen traurig. So.
Ja, das stimmt.
Aber mit jemandem in die Oper gehen, der keine Lust hat, ist noch viel schlimmer.
Das stimmt, ja. Wenn du weißt, auch wenn er gar nichts sagt,
ja,
so, es quält ihn gerade, das ist echt fies, ja.
Ja, und außerdem ist es dann noch so, die Sitze sind nicht besonders bequem und es ist auch nicht sehr viel Platz nach vorne für die Beine und der Marc ist ja sehr groß und er gehört zu diesen Großen, die sich immer Sorgen machen, wenn sie sich quasi gerade einfach hinsetzen würden, weil sie dann das Gefühl haben, hinter mir sieht keiner mehr was. Und dann schiebt er sich immer so ein bisschen nach unten und das ist dann super unbequem und sowas. Also es ist immer fies. So ein bisschen so ein Kampf. Also
ja, nee, dann ist ja auch nicht so schön.
Nein.
Meine Eltern hatten auch eine Zeit lang so ein Abo und hatten dann 3 Karten im Abo geholt und haben immer meinen Bruder und mich mitgenommen. Also nicht in Oper, sondern in klassische Konzerte.
Ah, ja.
Oder mal eine Nachbarin, wenn keiner von uns Zeit hatte. Und jetzt haben sie mit irgendeinem befreundeten Paar noch irgendwie so. Auch so 2 Karten und dann gehen mal die, mal irgendwie über Kreuz und so.
Ja, also ich denke immer so, bei Kino ist es so, dass ich manchmal denke sogar, es ist in gewisser Weise auch für mich fast ein Vorteil, dass mein Partner nicht so gerne ins Kino geht, wenn man eben bedenkt, dass jetzt dann im nächsten Schritt, wenn man Kinder hat und so, dann das natürlich meine Chancen erhöht, dass ich trotzdem immer noch mal ins Kino gehen kann. Also
ja, eben stimmt.
Mit anderen Leuten und so. Aber bei der Oper finde ich es echt blöd, weil Also ja, vielleicht auch einfach, weil mir der Freundeskreis fehlt, der jetzt irgendwie so opernbegeistert wäre oder sowas. Und außerdem überhaupt für ein Abendevent irgendwie 70 Euro auszugeben und dann ohne meinen Partner da irgendwie regelmäßig, das mal davon abgesehen, dass ich so gut wie nichts verdiene und dass der dann quasi meinen Partner bezahlen würde. Ja.
Ja, das wäre nicht so schön.
Vielleicht nicht.
Ja. Aber du hast noch etwas anderes geschaut diese Woche.
Richtig.
Oder war das diese Woche?
Nee, heute? Das war sogar heute.
Ja. Heute?
Ja, wir waren heute so ermattet, dass wir dachten, wir werfen mal den DVD-Player an und haben uns den Film Noah angeschaut, die Verfilmung der bekannten Bibelgeschichte von Darren Aronofsky. Also im Prinzip ist das der Darren Aronofsky Black Swan Nachfolgefilm.
Oh, und der hat nichts gemacht seit, ach nee, das war ja gar nicht so lange her, ja.
Ja, und Darren Aronofsky, ja auch wegen Requiem for a Dream und verschiedenen anderen Filmen, durchaus jemand, den man vielleicht als interessant irgendwo abgespeichert hat. Und deswegen, als Anfang des Jahres dann die Trailer in den Kinos immer mehr zu sehen waren von Noah, dachte ich ja, Russell Crowe spielt Noah, dachte ich ja, boah, sieht schon ganz schön unsinnig aus, aber auch cool so. Bildgewaltig auf jeden Fall. Und ich hatte da schon Lust drauf. Und dann habe ich ihn im Kino einfach irgendwie verpasst. Also irgendwie habe ich im falschen Moment weggeschaut. Und er wurde dann irgendwie auch anscheinend nicht so ein Erfolg, dass er so lange gelaufen wäre. Und ja, jetzt habe ich ihn eben nachgeholt. Wobei man schon sagen muss, es ist ein bisschen ein Film, wo ihn nicht im Kino anzuschauen wahrscheinlich ein Fehler ist. Weil natürlich die Bildgewalt einen wesentlichen Anteil der Wirkung ausmacht.
Okay.
Die Geschichte ist, naja, also gut, es basiert schon auf der Bibelgeschichte, aber ein Grundprinzip dieses Filmes ist eigentlich, dass Darren Aronofsky die Noah-Geschichte ein bisschen so erzählt, als sei sie eine Fantasy-Geschichte. Es sind Elemente natürlich aus der Bibel, die man wiedererkennt, aber es sind auch Elemente, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Und ansonsten
willst du drei
die Bibelgeschichte?
Ja, nee.
Okay. Also prinzipiell ist
nicht
es so.
Nicht jeder hat ja
einen christlichen Hintergrund. Also die Noah-Geschichte, bei der Noah-Geschichte geht es ja letztendlich darum, dass die Menschen eben so böse geworden sind und eben auf der Erde das Böse regiert und Noah im Prinzip von Gott den Auftrag bekommt, eine Arche zu bauen. Und im Prinzip ist das eben so, dass Gott mehr oder weniger mit der Welt von Neuem beginnen möchte und die Menschen, die bösen Menschen, werden im Prinzip ausgerottet. Noah baut die Arche. In der Bibel wird eben beschrieben, wie er dafür verspottet wird, dass er eine Arche baut, wo weit und breit kein Wasser ist und dann eben anfängt, Tierpaare aller Arten da reinzuladen. Und und dann kommt die große Flut und die anderen bösen Menschen werden alle weggespült. Und in der Bibel ist das dann eben so, dann gibt's eben das lange Warten darauf, kommen wir irgendwie auch wieder zu Land und dann kommt eben irgendwann, werden dann Vögel losgeschickt, die eben irgendwie ein Zeichen von Land zurückbringen sollen und irgendwann kommt dann eine Taube oder so mit einem Ölzweig zurück und dann ist das quasi so die positive Nachricht. Es gibt eben hier Anlass dazu zu denken, dass es einen neuen Anfang geben kann und so. Also im Prinzip ist das eben, wir fangen nochmal von vorne an. Und dieser Geschichte nimmt sich jetzt Darren Aronofsky an. Und wie gesagt, es gibt so ein paar eher Fantasy-artige Elemente. Zum Teil haben wir auch mal so ein bisschen das Gefühl, wir sind jetzt im Herr der Ringe oder zum Teil haben wir vielleicht auch das Gefühl, wir sind in Transformers. Solche Momente gibt's auch.
Okay.
Es gibt in der ganzen Ausstattung gibt es viele Details, die man albern finden kann oder die albern sind. Mhm. Was Darren Aronofsky, glaube ich, besonders interessiert hat, ist, was bedeutet das für Noah, im Prinzip diese Aufgabe zu bekommen, diese Weisung zu bekommen und diese Last auch zu tragen. Und das Problem ist eben auch, dass Gott ja nicht so vorgeht, dass er quasi ihm eine E-Mail schickt oder ihm einen genauen Anweisungsplan da schickt, sondern er hat eben eine Vision und er glaubt da, er ist davon vollkommen erfüllt, dass das eben das ist, was Gott von ihm möchte, beziehungsweise okay. Den Namen das Wort Gott fällt nicht, ist immer von The Creator die Rede. Aber gleichzeitig ist das eben in gewisser Weise vielleicht sogar auch eine Interpretationsfrage. Und er ist aber, also wir erleben Noah dann als einen, naja, berufenen, aber schrägstrich besessenen und getriebenen, der versucht, das, was er für Gottes Plan hält, umzusetzen und dabei eben zum Teil auch ja, sich vor sehr, sehr schwierigen Entscheidungen sieht oder eventuell auch sehr grausam sein muss und so. Und darum geht's zentral, eben um die Entwicklung von Noah. Irgendwann stellen wir uns auch die Frage, ist er vielleicht verrückt? Also ist er... wir lernen einfach Noah zu misstrauen in gewisser Weise auch in dieser Geschichte.
Okay. Spielt die in der Heute-Zeit oder in so einer Damals-Zeit, also eher die biblische?
Also spielt auf jeden Fall in der Damals-Zeit, also biblische Zeit. Aber wie gesagt, in der Ausstattung gibt es da ein paar, naja, sagen wir Unstimmigkeiten zum Teil. Aber das, ich finde, da muss man sich einfach bei diesem Film ganz schnell von verabschieden, sich darüber aufzuregen, dass bestimmte Dinge irgendwie vielleicht ein bisschen zweifelhaft sind. Also der Marc hat sich da zum Teil ein bisschen drüber ausgelassen. Und
gut, der hat's ja auch studiert, oder?
Ja, aber ich meine, gut, biblisch, historisch ist jetzt natürlich, sind ja sowieso zwei unterschiedliche Dinge. Also es ist eine biblische Geschichte und ich finde da einen gewissen Spielraum an Dingen, die du da gezeigt bekommst, finde ich, hat man da sowieso, aber ja, also naja, es gibt in dem Film einiges auch so an Gemetzelbombast und sehr, sehr viel Computeranimiertes, was zumindest jetzt hier auf DVD nicht immer toll aussieht.
Okay, krass. Also, du bist ja eigentlich, also habe ich das Gefühl, nicht jemand, dem sowas dann direkt auffällt und.
Ja, ich bin nicht sehr empfindlich. Bin ich da nicht sehr empfindlich, aber ich glaube, es ist immer dann, wenn quasi die Bildanteile sehr hoch sind, die dir komplett animiert vorkommen.
Ja.
Und eben die, gerade in diesen Abschnitten, die Personen jetzt keinen so großen Raum an, einnehmen, dann finde ich das doch. Also passiert mir das doch häufiger, dass ich es da ein bisschen langweilig finde. Ich finde, das gibt's einfach für mich immer noch selten, dass ein fast komplett animiertes Bild in so einem Film, der eigentlich eine Realverfilmung irgendwie ist, ja eben mich so gefangen nimmt, dass es mich nicht ein bisschen langweilt. Und das ging mir bei dem Film durchaus auch so. Also es ist dann auch so ein bisschen egal, was da rein animiert ist. Ja. Also es ist ein Film, der, ich würde sagen, sehr, sehr viele Fehler hat auf jeden Fall. Also sowohl was die Handlung und Dramaturgie angeht, was die Personen angeht, was den Aufbau angeht und so. Also ich finde, er hat viele Elemente, an denen man bestimmt rummeckern kann. Er hat mich trotzdem interessiert. Also es war trotzdem so, dass die Figuren mich interessiert haben, vor allen Dingen Noah und auch vor allen Dingen seine Frau, gespielt von Jennifer Connelly. Und ja, also es gab einiges an dem Film, was mich interessiert hat, aber also gut ist er nicht.
Oh, schade.
Finde ich.
Okay.
Also ich, ja.
Weniger Punkte als der eben?
Ja, ich würde 6 geben.
Das geht aber doch noch.
Ja, also 6
war... Mit einer großen Vorsicht so, ja.
Also es gibt ein paar Elemente, die ich richtig toll finde. Es gibt auch wieder so, ich will jetzt nicht so viel drüber sagen, aber es gibt so ein paar kurze Abschnitte, wo etwas erzählt wird, was vorher passiert ist oder quasi so ein Kontext gegeben wird und so. Und das ist zum Teil, finde ich, richtig toll. Also man sieht einfach, ich finde doch, man sieht an vielen Stellen, dass Darren Aronofsky einfach jemand ist, der nicht einfach nur Trash macht. Aber trotzdem finde ich, dass eben dieser Film sehr, sehr viele Mängel hat.
Okay.
Ja. Und ja, also so richtig erfolgreich ist dieses Projekt einfach nicht. Es ist ja. Es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele Baustellen in dem Film, wo du denkst, so was. Und also ich weiß nicht, jemand, der Ich kann mir ehrlich gesagt jemanden schlecht vorstellen, der sagt, das ist wirklich ein guter Film. Ich kann mir jemanden vorstellen, der sagt, das hat mich noch besser unterhalten als 6 Punkte, aber gut, okay, ist er eigentlich nicht.
Na, schade.
Jo.
Also schade für dich, gut für uns, weil wir müssen ihn nicht nochmal schauen.
Ja, warten wir mal auf Darren Aronofskys nächsten.
Weißt du schon, an was er arbeitet?
Ich weiß gerade auswendig nicht, nee.
Okay, na gut.
Nein. Jo.
Dann schauen wir lieber nochmal Black Swan.
Ja, auf jeden Fall.
Es hat sich ja in diesen Skype-Aufnahmen eingebürgert, dass man eine Droge der Wahl da hat. Aber ich glaube, bei uns heute nicht so spektakulär, oder?
Meine Droge der Wahl ist Wasser.
Wasser, das bringt dich erfolgreich durch diese Sendung.
Aus der Leitung.
Ja, ja. Ich habe hier auch noch, wie ihr vielleicht hören könnt, eine Trinkflasche mit Wasser drin, von wo ich vorhin draus getrunken habe, als ich hier Freeletics Sport gemacht habe. Ja.
Dafür gab es bei uns heute Eis, weil nämlich heute der letzte Tag beim Eis Christina diese Saison war.
Oh.
Und
das ist ja dann doch noch besser als.
Das stimmt. Und vor allen Dingen am letzten Tag der Saison hauen die quasi alles raus, was sie noch haben. Und dann bestellst du zwar eine normale Kugel, aber du kriegst eine große Kugel. Und nicht nur benutzen sie dann diesen große Kugelschaber, sondern ziehen ihn dann irgendwie noch 2 oder 3 Mal durch, sodass dass das, was sonst eine Kugel wäre, sich eher anfühlt wie 3 bis 4 Kugeln. Und dann bestellst du 2 Kugeln und dann hast du mehr Eis, als du essen möchtest.
Oh Gott.
Ja. Also ja,
aber das ist doch schön. Ich hab hier ein kleines Stück Schokolade bekommen gerade eben. Ja. Reingereicht.
Sehr nett.
Ja, von unserem Studiopraktikanten.
Hervorragend.
Ja.
Jo.
Deswegen, Entschuldigung, jetzt wollte ich hier weiter moderieren und habe mir das Stück Schokolade in den Mund geschoben. Das ist nicht so gut. Falls es einen unserer Hörer interessiert, meine Heizung geht wieder. Es war nur ein Hebel, der umgelegt werden musste. Naja, gut. Das war meine Inkompetenz. Ja, ist halt blöd, wenn man die Zuleitung zu den Heizungsrohren zu hat.
Oh.
Dann heizt die Heizung sich zwar auf, aber es kommt halt nichts in den Heizkörpern an. Blöd.
Und warum war der zu? Warum war dieser Hebel umgelegt?
Weil die den wahrscheinlich beim Einbau, also die Heizung ist ganz neu, zugemacht haben.
Alles und klar.
Die haben die Heizung wahrscheinlich im April oder so eingebaut oder im Mai.
Und dann dachten die, brauchen wir erstmal ein paar Monate nicht.
Und dann, dann stehst du halt da. Naja.
Tja.
Wir hatten eine Hörerfrage, wo wir gesagt haben, dass du ja vielleicht nochmal was zu sagen kannst oder möchtest. Also wenn du nicht möchtest, musst du auch nicht. Es ging um diese Tanzshows, also irgendwie Let's Dance oder sowas.
Mhm.
Schaust du sowas oder findest du das gut? Oder?
Also ich schau sowas schon ganz gerne, allerdings nie so. Also es gehört nicht zu diesen festen Dingen im Fernsehwochenkalender, wo du sagst, schalte ich auf jeden Fall ein, sondern es ist eher so, dass wenn ich anschalte und ich sehe, das läuft, dann schaue ich es mir an oder so.
Okay, ja.
Deswegen, und es ist häufig aber auch so ein bisschen sowas im Rahmen einer Staffel, wenn man das so nennt, oder keine Ahnung, so ein bisschen dran zu bleiben. Also wenn du irgendwie Let's Dance mal eine Folge gesehen hast und du fandst irgendwie die Leute ganz lustig und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der nächsten Woche auch wieder einschalte, dann ist dann schon etwas höher. Okay. Aber ich finde es auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich mag diese Formate eigentlich schon ganz gerne.
Ja, und so richtig blamieren, ja?
Ja, also ohne das irgendwie beurteilen zu können, wie toll das dann ist. Aber
Mal ist es ja eine Showdarstellung, die dir gefallen muss. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann ja dann hier die Lambi oder Mutzgese Mabuse oder so sagen.
Ja. Genau.
Ja.
Nö, also finde ich, gehört zu den angenehmeren Auswahlmöglichkeiten, die man so haben kann an einem normalen Fernsehabend. Ziehe ich auch auf jeden Fall sowas wie Supertalent oder sowas eindeutig vor. Also sowas wie Supertalent kann ich überhaupt nicht anschauen.
Das ist da, wo die Leute singen, tanzen oder irgendwas machen.
Ja, können, wo sie irgendwie ihre Talente eben präsentieren und du dann da eben auch immer eine Jury natürlich hast, wo 90% keine Ahnung von dem haben, was da gezeigt wird und dann eben auch nur, ach, wie süß oder fand ich jetzt nicht so toll sagen und so. Das finde ich vollkommen. Und dann ist in den Formaten eben auch häufig so, dass dann, was eben die Hintergrundgeschichte der verschiedenen Kandidaten angeht, noch so auf die Tränendrüse gedrückt wird, irgendwas erzählt wird über ihre traurige Kindheit oder ihre Mutter oder irgendwie so. Und das kann ich überhaupt nicht. Also, und deswegen, das finde ich bei, jetzt gerade bei Let's Dance oder so, finde ich das eigentlich ganz sympathisch. Okay, das sind ja im Großen und Ganzen bekannte Leute oder mehr oder weniger bekannte Leute. Ja. Und bis auf die paar Ausschnitte, die dann irgendwie vom Training gezeigt werden, die ich auch immer ganz lustig finde, eigentlich so, ist es ja nicht so, dass man sich großartig mit den Personen beschäftigt, sondern die ja. kommen halt und müssen was tanzen und gut ist. Und das ist mir wesentlich angenehmer.
Ja. Und ich kann sagen, im Wesentlichen, aus Wesentlichen eingedampft, funktioniert Tanztraining genauso.
Ja.
Unendliche Wiederholungen, viel Schweiß, Schmerzen.
Frustration.
Frustration. Ja, klar. Du musst dann drüber weg. Aber dann, wenn du auf dem Turnier bist. Du hast gestern nicht zufällig, also gestern Samstag, Norddeutscher Rundfunk geguckt abends?
Nein, habe ich nicht.
Da kam nämlich die Live-Übertragung der Weltmeisterschaft der Standardformation.
Wow.
Und die deutsche Mannschaft aus Braunschweig ist Weltmeister geworden.
Yay.
Ja, total
cool. Sehr gut.
Ja,
hervorragend. Also,
ich muss ehrlich zugeben, ich habe es auch nicht live geguckt, weil ich auf einer Feier war, aber ich habe heute Morgen dann im Internet mir den Re-Live, also in der Mediathek kann man sich das angucken. Der Moderator war eine Katastrophe, also der das so kommentiert hat. Das war wirklich richtig schlecht. Er hat es einfach nicht verstanden. Kündigt an, dass die anderen deutschen Teilnehmer aus Ludwigsburg was Neues haben und die haben es halt die letzte Saison schon genau das getanzt. Keine Änderung oder halt minimalste Änderung, ja. Aber halt Quatsch. Und so Spieß. Aber sonst war schönes Tanzen, schönes Tanzen dabei.
Sehr gut.
Das schaue ich ja, also so Formation schaue ich noch viel lieber als Einzelner.
Tja. Weil du da weißt, worauf es ankommt. Und ja, genau schauen halt kannst, ob Einzelpersonen aus der Reihe tanzen.
So. Ja, genau. Ja, man, das sieht man dann. Wir haben auch noch weitere Hörerfragen jetzt neu. Also die sind gar nicht neu, weil sie ganz schön alt sind. Ich glaube, sie ist auf Platz 1, die Vollhörerfrage. Nee, nicht auf Platz 1, sondern auf Nummer 1 im Moment, weil das die älteste Hörerfrage ist.
Ja, wir haben sie ein bisschen vor uns hergeschoben, muss man sagen, weil es eine der schweren Fragen ist.
Ja.
Durchaus. Und zwar ist die Frage von der reizenden Jill. Die Frage ist, warum ist es wichtig, sich mit Dingen wie Film, Literatur und Kunst zu beschäftigen? Und dann Teil 2 der Frage, was rechtfertigt es, dass es Menschen gibt, die diese Themen zu ihrem Arbeitsbereich machen?
Ja.
Stefan.
Also ich habe so.
Warum ist es wichtig?
Also,
was ja eine andere Frage ist als, warum findest du es gut oder so, aber warum ist das wichtig?
Weil ich finde, dass sich, also das ist natürlich jetzt auch wieder sehr subjektiv, aber dass ich finde, dass es einem gut tut, wenn man sich auch mal mit sowas befasst und irgendwie mit so, oftmals sind es ja gerade die Sachen, die darunter gefasst werden, nicht Sachen, mit denen man sich in seinem täglichen Umfeld befasst oder was die normalen Interessen sind, wie jetzt, weiß ich nicht, die Eintracht Frankfurt oder irgend sowas. Also ohne da jetzt jemand irgendwie abfällig beurteilen zu wollen. Aber sich eben mit Dingen außerhalb der eigenen Filterblase und da eben insbesondere kulturelle Sachen zu befassen, das finde ich einfach wichtig, weil es generell den Horizont erweitert.
Mhm. Ja.
Ich habe da in die Frage noch Oper mit reingeschrieben, weil es natürlich genauso ist. Claudia freut sich, dass jetzt hier in diesem Dokument darin rumgetippt wird und sie das live sieht.
Ja, weil ich vorher gar nicht verstanden habe, dass das geht. Ja. Ja, also ich würde da natürlich zustimmen. Bei mir ist natürlich so, dass ich gerade über den zweiten Teil der Frage eben was rechtfertigt ist, dass man solche Themen zum eigenen Arbeitsbereich macht. Darüber habe ich natürlich in der Vergangenheit viel nachgedacht, als ich noch stärker als jetzt in den Geisteswissenschaften verankert war. Also insgesamt, warum es wichtig ist, dass man sich überhaupt mit, sagen wir, im weitesten Sinne Kultur beschäftigt, würde ich eben sagen, dass jede gesellschaftliche Unterhaltung und das Nachdenken über Themen, das Nachdenken auch über die Zukunft und über Politik und eigentlich alles, was so für den Alltag relevant ist, dadurch bereichert wird und vertieft wird, dass man sich mit Kultur beschäftigt. Weil ich einfach überzeugt bin, dass Kultur eine wichtige Funktion von der Beschäftigung mit Film, Literatur und Kunst ist, dass man sich mit unterschiedlichen Vorstellungs- und Lebensmöglichkeiten beschäftigt. Und ich bin einfach überzeugt, dass jeder Mensch davon profitiert, das zu tun. Also mal vollkommen davon abgesehen, dass es natürlich auch die Unterhaltungsebene gibt und die Ebene, dass es Spaß macht und dass es ein soziales Erlebnis sein kann und so weiter, bin ich einfach, also ich würde vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, dass man ein besserer Mensch ist, wenn man sich mit Kultur beschäftigt, aber ich glaube schon, dass es eben einem dabei hilft, mit einer gewissen Tiefe über Dinge nachzudenken oder so. Das klingt jetzt ganz schön hochtrabend, aber also davon bin ich einfach überzeugt, dass es dazu beiträgt.
Ja. Und es gibt sicherlich auch kulturinteressierte schlechte Menschen, aber
mit Sicherheit eine Menge. Ja. Ich muss auch sagen,
das klingt so, als hättest du schon ein paar davon getroffen.
Klar. Ich muss auch sagen, für mich ist es so ein bisschen, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, das hat auch sowas mit meinem Bildungsbegriff zu tun, weil eine Sache, woran ich heute manchmal so ein bisschen verzweifle, das zeigt einfach nur, dass ich alt werde natürlich, ist, dass ich das so wahrnehme, dass in unserer Generation häufig Bildung verwechselt wird mit so einer Kompetenz in Konsum- und Lifestyle-Entscheidungen. Also ich finde einfach, dass viele Leute sich sehr viel darauf einbilden, dass sie wissen, was man kaufen muss im Prinzip. Und
warum ein iPhone stärker ist als ein Android?
Genau, umgekehrt. Im technischen Bereich, auch im musikalischen Bereich durchaus. Also es ist durchaus auch, also oder literarischen oder so, oder Film und so. Und Mode und alles. Also wie man im Prinzip sein Leben ausstatten muss. Und da finde ich eben manchmal, also wenn das quasi unsere Hauptkompetenz ist als Generation, dann finde ich das sehr flach im Prinzip. Und ich würde dagegen setzen, dass die Beschäftigung mit Kultur eben auch Arbeit sein darf und nicht nur eine Lifestyle-Entscheidung, sondern im positiven Sinne sollte es dir manchmal auch was abverlangen, dich mit Dingen zu beschäftigen. Und ich bin eben davon überzeugt, dass sich das weiterbringt und dass es letztendlich auch mehr wert ist, als nur zu wissen, was man kaufen muss. Also ich bin eben diese Besessenheit von Konsum- und Lifestyle-Entscheidungen ist was ich an meiner Generation wahnsinnig anstrengend finde. Und das heißt, da schließe ich mich ja überhaupt nicht aus. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie davon frei bin oder so.
Veronica Mars muss man gekauft haben.
Genau. Aber eben so davon überzeugt zu sein, dass es so wichtig ist, dass man, keine Ahnung, bestimmte jetzt Jugendkulturphänomene mit konsumiert oder sowas. Oder dass man auf dem neuesten Stand ist, was irgendwelche Food-Trends angeht oder sowas. Das strengt mich manchmal wahnsinnig an. Und dann gibt's eben den Moment, wo ich sage, sich hinzusetzen und ein schwieriges Buch zu lesen, was für die meisten Leute vielleicht auch ein bisschen von vorgestern ist, ist da für mich irgendwie auch ein positiver Gegenpol zu. Also auch wenn man sich dazu überreden muss und wir haben ja schon häufig darüber geredet, dass man bei Watch Ever häufig irgendwelche Sachen auf die Liste setzt von Dingen, die man sich irgendwann nochmal anschauen will und es dann doch nicht tut, sondern doch irgendeinen Actionfilm schaut oder so.
Ja.
Und ich finde, das gehört schon auch in diesen Bereich. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man davon profitiert, sich immer mal wieder dazu aufzufordern, sich was auszusetzen, was eben anstrengend ist.
Ja, also ich finde, sowas bildet halt auch dann den eigenen Charakter.
Ja.
Also das ist halt einfach, es formt einen, vielleicht macht es einen für andere Menschen zu einem interessanteren Gesprächspartner, was natürlich auch gut sein kann, das ein oder andere Mal.
Ja. Gut, und dann diese Frage eben, inwiefern es gerechtfertigt ist, diese Themen zum eigenen Arbeitsbereich zu machen. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man damit meint. Wenn man jetzt sowas meint, dass man im Prinzip jemand ist, der, also ein Journalist zum Beispiel, der sich mit Film beschäftigt oder so, jemand, der im Prinzip Kultur aufbereitet für andere, der ist ja im Prinzip ein Dienstleister, um es den anderen zu vereinfachen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also ich finde, da ist ziemlich offensichtlich, worin der Nutzen besteht. Schwieriger ist...
Ach so, meinst du jetzt sowas so, weiß ich nicht, Dennis Scheck, der alle Bücher für mich gelesen hat, damit ich weiß, was ich kaufen muss? Oder?
Also ich meine, es ist ja so, ja? dass Filmkritiker zum Beispiel eine Hauptfunktion, die sie haben, ist natürlich, dass sie eine Auswahl treffen, ja, und dass sie dabei helfen. Ich meine, das ist ja auch was wir machen natürlich, aber ihre Funktion ist eben, dass sie in gewisser Weise Ordnung ins Chaos bringen und versuchen, dir dabei zu helfen, deine Auswahl zu treffen. Und ich finde, da ist ja schon ziemlich offensichtlich, inwiefern sie eben eine Dienstleistung erbringen auch. Aber es gibt natürlich auch Berufe, die mit Film, Literatur und Kunst oder den Geisteswissenschaften insgesamt zu tun haben, wo das ein bisschen schwieriger ist, so genau zu sagen, wer jetzt dann davon profitiert. Und viele, die was Geisteswissenschaftliches studieren, finden sich später in der Situation wieder, dass sie auch nicht so richtig wissen, in welche Richtung sie da studiert haben oder wo wem das was bringen soll oder sowas. Und hadern dann so ein bisschen mit der Tatsache, dass natürlich der Arbeitsmarkt nicht schreit, hier, ich habe hier diesen tollen Job für dich, wo du dich nur mit Literatur beschäftigst und
genau, sitzt da und liest Bücher
und kriegst viel Geld dafür und sowas. Ja, genau. Das ist ja so ein klassisches Dilemma, was du als Geisteswissenschaftler eben hast, und dir wurde natürlich frühzeitig im Studium antrainiert, diese Frage total abzulehnen, wofür das mal gut sein soll, weil da steht man ja drüber oder so, aber irgendwann Ende des Studiums fängst du an, dir Gedanken drüber zu machen, denkst dir, verdammt, aber irgendwas muss ich ja machen. Also das ist halt so, ja, und ich finde, da kann man so auf der Metaebene sagen, sich mit Kultur genauso wie mit Geschichte oder Politik oder sowas zu beschäftigen, ist eine wichtige Funktion, wenn man jetzt sagt, die Profis, die sich mit sowas beschäftigen, sind in gewisser Weise auch sowas wie Archivare. Also wenn du so willst, für, also um einen ganz großen Begriff zu verwenden, sowas wie das Gedächtnis der Menschheit. Also Leute, die sich zum Beispiel bei Literatur nicht nur mit dem beschäftigen, was jetzt gerade rauskommt, sondern damit beschäftigen, was in früheren Epochen wichtig war oder sowas, sind eben Leute, die in gewisser Weise Wissen erhalten. Und das ist meiner Meinung nach schon eine wichtige Funktion. Allerdings die Frage, die da eben immer bleibt, ist, A, wer bezahlt das? Das ist eine Diskussion, die einfach in den Geisteswissenschaften immer geführt werden wird.
Ja,
und B, wie vermitteln diese Leute der Allgemeinheit, dass das wichtig ist, was sie tun? Also es ist halt,
ja, klar.
Man muss sich immer wieder neu diesem Druck aussetzen, zu rechtfertigen, warum das gemacht werden muss.
Ja, also gerade, ja, wie vermittle ich oder wie würde man mir als Informatiker vermitteln, dass irgendjemand über das, weiß ich nicht, Nibelungenlied weiterforschen muss, weil Nibelungenlied ist wahrscheinlich viel zu bekannt, ist ja, aber eben so, was da noch drumrum war.
Genau. Und da geht es eben sehr stark um die Frage, ist es wichtig, dass zum Beispiel bestimmtes Wissen nicht verloren geht? Oder ist es wichtig, zum Beispiel für aktuelle Debatten, dass es immer noch Leute gibt, die sich mit viel früher stattgefundenem beschäftigen und das eben immer wieder neu aufbereiten für die aktuelle Zeit und so? Aber das ist natürlich was nicht Geisteswissenschaftlern manchmal schon relativ schwer zu vermitteln ist. Und dann sind wir relativ schnell in einem Bereich, wo die Entscheidung, sowas zum eigenen Beruf zu machen, eigentlich auch nicht sehr viel anderes ist, als die Entscheidung, Künstler zu sein zum Beispiel. Wo du einfach nicht davon ausgehen kannst, dass von außen dir die Leute das Feedback geben, wir finden das toll und wichtig, dass du es machst, sondern in gewisser Weise musst du den Sinn für dich selbst kreieren und ja, musst selbst davon überzeugt sein, dass das wichtig und das Richtige für dich ist.
Ja gut, aber also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Rechtfertigung, sowas zum Beruf zu machen, wenn du Freude daran hast. Wenn du dann damit noch Geld verdienen kannst, ist natürlich noch viel besser.
Ja klar, aber viele Geisteswissenschaftler, und das ist natürlich, das gilt nicht nur für Geisteswissenschaftler, ich meine, die gleiche Diskussion haben wir ja hier im erweiterten Musikerfreundekreis zum Beispiel auch mit Jazzmusikern gehabt und so.
Stimmt.
Die Frustration darüber, dass es so gut wie unmöglich ist, davon zu leben. Und zwar selbst wenn du wirklich gut bist, ja. Und die Frustration darüber, dass die Gesellschaft in gewisser Weise, wenn man so will, das nicht anerkennt oder zumindest es da keine ausreichende Entlohnung gibt oder sowas. Und du hältst das eben für wahnsinnig wichtig und dich frustriert oder du zerbrichst daran, dass die Gesellschaft das nicht so honoriert. Und ich habe das Gefühl, dass das muss man letztendlich einfach akzeptieren. Sonst wird man immer unglücklich sein mit so einer Berufswahl. Man muss akzeptieren, dass diese Entscheidung eben eine ist, die man für sich selbst trifft und wo man selbst sinnschaffend tätig sein muss im Prinzip. Niemand von außen wird dir sagen, das finde ich super, dass du das tust, sondern es wird im Zweifelsfall immer viel zu viele geben, weil es eben auch Themen sind, mit denen sich viele gerne beschäftigen und so. Das heißt, du hast einerseits eine ziemlich große Konkurrenz und andererseits keine starke gesellschaftliche Unterstützung für diese Berufsbereiche. Und und deswegen wirst du immer wieder für dich selbst, dir selbst erzählen müssen, warum du das machst. Für mich war das persönlich immer so, also mit der Literaturwissenschaft, dass ich einfach fand, dass die Lehre, also sagen wir jetzt zum Beispiel die Ausbildung von einer der nächsten Generation guter Lehrer, mir als eine wichtige Aufgabe erschien, wo ich auch das Gefühl hatte, das ist nicht so schwierig, Leuten zu erklären, dass das wichtig ist. Allerdings ist das eben was
Bildung Geisteswissenschaftler... Bildung ist das auf... Ja, Entschuldigung.
Ja, das ist eben was Geisteswissenschaftler häufig nicht so gerne als ihre Hauptaufgabe sehen, Lehrer auszubilden. Was meiner Meinung nach ein Fehler ist.
Ja, also je besser wir alle, also das ganze Land ausgebildet ist, umso besser geht's uns.
Jo.
Das ist unser Kapital.
Ja.
Aber jetzt werden wir schon ganz schön politisch.
Aber es ist eine ganz schwierige Frage. Auf jeden Fall.
Ja.
Eine schwierige und frustrierende Frage. Ich weiß nicht, Jill, hast du da schon irgendwelche Ideen entwickelt, selbst Antworten?
Weißt du, ob Jill das sowas studiert?
Ich glaube, sie hat was in die Richtung angefangen zu studieren vor noch nicht so langer Zeit. Und vielleicht hat sie inzwischen schon Antworten gefunden. Vielleicht hat auch jemand anderes Antworten. Also ich muss auch sagen, ich habe in den letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahren unzählige Male Unterhaltungen auf Partys gehabt, wo jemand von mir erklärt haben wollte, warum ich das mache, was ich tue.
Und warum tust du das? Ja.
Ja, also wem bringt das was du machst?
Ja.
Und das ist eine schwierige Frage.
Ja, das kann man mir vorstellen.
Ja. Wenn man nichts produziert oder verkauft oder irgendwie eine konkret messbare Dienstleistung erbringt oder sowas.
Ja.
Jo. Puh, heavy.
Ja. Aber ich finde es super, dass wir so Fragen kriegen, wo wir so denken und kämpfen müssen und so. Mag ich. Mehr solche Fragen. Also generell, ich finde es super.
Also ich finde die Fragen auch super. Allerdings ist es eben, man hat ja gemerkt, dass wir sie wirklich relativ lange vor uns hergeschoben haben, weil man da eben doch ein bisschen kämpfen muss. Und dann ist es eben auch so, man setzt sich dann abends zur Aufnahme zusammen und denkt sich so, oh, habe ich jetzt Lust darauf, über die großen Probleme der Welt zu reden oder so?
Genau, wir haben uns nämlich schon durchs ganze Wochenende gekämpft und jetzt ist Sonntagabend und ja, aber wir machen alles für unsere Hörer.
Wir machen alles, genau. Es dauert manchmal ein bisschen, aber dann kommt's doch.
So auch die Frage von Hedda.
Ja, wieder mal eine Hedda-Frage.
Hedda. So schwere Fragen runden wir dann mit einer Hedda-Frage ab.
Ja, genau, die Hedda-Frage, wieder eine Herzensfrage. Diesmal ist die Frage, welche Filmfigur würdet ihr gerne treffen?
Ich würde gerne Fouhur treffen, weil der so flauschig aussieht.
Oh. Da wäre ich sofort ganz traurig, wenn ich an Fouhur denke.
Ja, aber so flauschig.
Ich würde gerne Gatsby treffen. Das war sofort die erste Person, die mir eingefallen ist dazu.
Komm ich mit. Also wenn noch ein Platz frei ist.
Wenn auf die Gatsby-Party.
Nee, nicht auf so eine Gatsby-Party.
Nein, zu Gatsby irgendwo. Und ihn als Person erleben. So.
Ja, genau.
Ja. Ansonsten,
Was mir als erstes eingefallen ist, irgendwelche, also immer wenn mir jemand einfällt, wäre es auch immer so, dass ich gern die Welt, in der die leben.
Ja, stimmt. Genau, ja.
Erleben würde. Also weiß ich nicht, ob ich jetzt einen Frodo oder Gandalf oder so treffen wollen würde, dann aber nicht nur, um die zu treffen, sondern um mal in dieser Herr-der-Ringe-Welt rumzulaufen.
Ja, aber nur, wenn du dann nicht von irgendwelchen Orks plattgehauen wirst oder sowas.
Ja, genau.
Ich würde auch sehr gerne mal in dem Katzenbus aus Totoro fahren.
Was ist das?
dieser Anime-Film Totoro, über so Kinder, die im Prinzip so Begegnungen mit ganz fantastischen Gestalten haben, die irgendwo aus der Fantasie in ihre Nachbarschaft rübergewachsen sind oder so. Und es gibt da eben einen Katzenbus. Also im Prinzip eine Katze, die aber gleichzeitig auch ein Bus ist. Und das finde ich so toll in dem Film. Und ich würde sehr gerne mal in diesem Katzenbus fahren. Ob man jetzt sagen würde, das ist eine Filmfigur, die ich gerne treffen würde. Ja, irgendwie schon. Also Gatsby und der Katzenbus, bitte.
Ja, also Gatsby, mir ist vorhin, aber ja.
Jo.
Ich überlege gerade noch, wenn noch jemand einfällt, so spontan. Nee, im Moment nicht. Also irgendwie alle, da ist dann auch wieder so dieses in Filmwelten leben und so, ist natürlich immer das Risiko, dass einem nicht so gut bekommt dabei.
Ja.
Und geht so.
Ja, man möchte den Konflikt der Filmwelt häufig nicht unbedingt mitkaufen.
Ja, genau. Also ja, also Gatsby zu treffen oder hier, wie ist der von Aviator, der Typ, der auch irgendwie zwischendrin ziemlich brillant war und so. Aber dann hinten raus, wenn es ihm nicht mehr so gut geht, dann möchte man doch auch dann nicht da sein, wo er ist.
Ich glaube, bei Gatsby, also dass mir bei dieser Frage sofort Gatsby eingefallen ist, hat aber eben auch mit dieser Erzählerfigur zu tun, also gut, im Buch sowieso, aber eben auch, wie man da im Buch, im Film rangeht, in den verschiedenen Filmen, dass eben genau dieser Blickwinkel von einem Beobachter, der sich an Gatsby erinnert und das eben als eine ganz prägende Begegnung und für ihn beeindruckende Persönlichkeit empfunden hat, das nimmt man halt als Zuschauer genau auch ein, diesen Blickwinkel. Und deswegen geht es eben einem eben so, dass man das Gefühl hat, also oder mir geht's so, dass ich das Gefühl habe, so wie der sich zurückerinnert und noch viele, viele Jahre später sagt, Gatsby, das war eben wirklich eine Gestalt, diese Erfahrung würde man gerne machen, diese Persönlichkeit zu treffen. Und sie eben auch so verstanden zu haben, ein bisschen wie die Erzählerfigur das hat.
Wer mir jetzt gerade noch eingefallen ist, aber auch nur die Person, die ja am Anfang vom Film war, ist Paul Kemp aus The Rum Diary.
Ah.
Wie er da so, aber auch da wieder nur, um mit ihm über diese Insel zu ziehen.
Okay.
Also ihn so zu erleben, wie er so ein bisschen, ja, verachtend, ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber so überheblich auf diese Welt, wo er dann da hinkommt, schaut und, ach ja, und mit ihm da so zu sprechen, dann auszugehen, das alles so ein bisschen zu erleben. Ich glaube, das wäre zumindest eine Zeit lang spannend, bis er dann ordentlich abstürzt und ich hoffentlich nicht mit und wieder nach Hause fliege.
Ansonsten geht es mir so, dass ich im Prinzip jede Figur, die Tony Leung in einem Wong Kar-wai-Film spielt, gerne getroffen hätte. was sowohl an Tony Leung als auch an Wong Kar-wai liegt.
Ach so.
Ja, das ist eben, Tony Leung finde ich sowieso wirklich toll. Und dann in Wong Kar-wai-Filmen wird er eben immer noch mit so einem, ja, eben so einem nostalgischen Trauerflor umgeben. Bisschen so. Der hat immer eben sowas Melancholisches, in der Zeit Verlassenes, mit schwelgerischer Musik unterlegtes. Und und da wäre ich natürlich gerne dabei. Allerdings kann ich mich in den Frauenfiguren in den Filmen meistens nicht so wiederfinden, deswegen.
Da wird das nix.
Ich wäre keine gute Hauptfigur für einen Bunkerwall-Film.
Hm, ja, okay, dann eher nicht.
Nein.
Ja.
Liebe Hörer, wen würdet ihr denn gerne mal treffen? Und natürlich auch, warum findet ihr es wichtig, dass man sich mit Film, Literatur und Kunst beschäftigt? Bestimmt schreiben jetzt viele, finde ich überhaupt nicht wichtig. Finde ich eigentlich doof. Fragt sich dann nur, warum die unseren Podcast hören.
Aber. Ja, ich glaube nicht. Also unsere Hörer finden es schon ziemlich gut, sich mit solchen Sachen generell zu beschäftigen. Und tun sich auch manchmal unangenehme Sachen. Also nicht, ach ja, du weißt, wie ich es meine.
Jo. Das war's von mir zu den Hörerfragen für heute. Hast du noch was Abschließendes zu sagen?
Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich werde jetzt erschöpft auf die Couch fallen.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich bin während unserer Unterhaltung wacher geworden.
Oh.
Ja.
Das ist ganz gut.
Nee, jetzt,
müde. Ja.
Ja, jetzt sollten wir mal schnell noch feststellen, ob wir tatsächlich was aufgenommen haben.
Ja, das machen wir gleich. Ich glaube, ich kann es nicht nachhören, solange ich Skype höre, weil dann klingt das rein. Na gut, aber das sind die technischen Fragen. Ich glaube, damit müssen wir unsere Hörer nicht langweilen. Wir sagen auf jeden Fall auf Wiedersehen, auf Wiederhören natürlich. Wir freuen uns über Kommentare.
Eine schöne Woche euch. Ich gehe morgen auf jeden Fall in die Sneak. Das heißt, nächstes Wochenende hätte ich auch wieder was zu besprechen.
Ich bin nächstes Wochenende ziemlich sicher nicht mit dabei, da ich im Urlaub bin.
Ja. Oh, wo fährst du denn hin?
An die Nordsee.
Oh, ja. Ist da nicht schon ein bisschen kalt jetzt?
Ist doch egal.
Ist doch egal.
Ich will nicht baden gehen. Aber da oben spazieren gehen und sich einfach mal durchpusten lassen, ist super. Also
sehr schön.
Freue ich mich sehr.
Na, wir kommen jetzt ja dann schon in einen, oder wir sind jetzt ja schon in einem kinotechnisch sehr interessanten Monat, weil jetzt ja Interstellar anläuft und dann auch der nächste Hunger Games Film und so. Also das heißt, in den nächsten Wochen werden wir entweder viel Begeisterung äußern oder große Enttäuschung möglicherweise auch.
Das kann natürlich passieren, ja.
Ja.
Hoffentlich begeistert.
Dann wünschen wir dem Stefan einen schönen Urlaub.
Ja, vielen Dank.
Und sprechen uns bald wieder.
Genau, bis bald. Tschüss.
Bis bald.